bringe nochmal ein Zitat aus Ihrem Buch. Sie haben nämlich geschrieben, du fühlst, dein Körper stirbt und du bist noch drin.
Ich war nicht mehr in der Lage, irgendwie mich auch nur einen Schritt vorwärts zu bewegen, ohne einen weiteren Ankerpunkt zu haben. Ich war nicht mehr in der Lage zu reden. Ich war nicht mehr in der Lage, bis 30 zu zählen. Auf der anderen Seite der Nadel sein. Das war schon etwas, da muss ich sagen, wow, das hat meine Sicht auf die Medizin verändert.
1, 2, 3, los geht's. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur ersten Extra-Episode von Planvoll und Neurotisch. Ich begrüße auf der anderen Seite meinen Freund und Kollegen Martin Südmeier. Und wie er gleich ausführen wird, haben wir heute bei der Extra-Folge einen Extra-Gast dazugeschaltet, der uns nachher etwas zum Thema Schlaganfall erzählen wird. Martin, hallo, wie geht's dir? Möchtest du das vielleicht genauer ausführen, worum es heute geht?
Lars, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass wir heute eine Extra-Serie drehen oder aufzeichnen. Und wir haben ja tatsächlich das erste Mal einen Gast dabei, der selber Mediziner ist und auch Betroffener und den ich selber kennenlernen durfte während einer Podcast-Aufzeichnung in einem anderen Zusammenhang. Und ich freue mich sehr gleich, dass wir Dr. Dirk Heimann dazuschalten und auch näher vorstellen werden. Grund dieses speziellen Podcasts ist ja unsere letzte Folge, wo wir über das Thema Schlaganfall gesprochen haben und ja auch nochmal skizziert haben, dass wir hier es mit einer häufigen Erkrankung zu tun haben, die die dritthäufigste Todesursache in Deutschland darstellt. Und die häufigste Ursache für Behinderung und Pflegebedürftigkeit im Alter. Und wir dieses Thema da ja als sehr relevant aus neurologischer Sicht, aber auch als gesellschaftlicher Gesicht angesehen haben. Und Lars, vielleicht die Frage an dich, was ist eigentlich ein Schlaganfall?
Ja, also mit Schlaganfall bezeichnet man eine, wie der Name schon sagt, schlagartige Kompromittierung des Gehirns, eine Veränderung der Blutversorgung des Gehirns. Die meisten Schlaganfälle entstehen dadurch, dass irgendwo eine Verstopfung entsteht. Wir nennen das ischämischer Schlaganfall. Das heißt, es kommt zu einer Mangelversorgung mit Blut und Sauerstoff in Teilen des Gehirns. Und typische Ausfallerscheinungen können eben sein, dass man ganz plötzlich nicht mehr sprechen kann, ganz plötzlich sich auf einer Seite nicht mehr bewegen kann, zum Beispiel plötzlich nicht mehr sehen kann oder Ähnliches. Das ist ein akutes Krankheitsbild, was sofortige Behandlung bedarf. Und wenn man so etwas erlebt, sollte man sofort den Notarzt verständigen und in eine Schlaganfalleinheit verbracht werden. Das vielleicht mal im Kurzen. Dann 20% der Schlaganfälle sind nicht durch Mangelversorgung im Gehirn, durch Blut verursacht, sondern durch eine Einblutung tatsächlich ins Gehirn. Also Hirnblutungen gehören sozusagen im weiteren Sinne auch zu Schlaganfällen. Diese Bilder, die dann klinisch als Symptome entstehen, die können aber von außen ganz genauso aussehen und sind deshalb dem Laien und ohne medizinische genaue Untersuchung nicht unbedingt auseinanderzuhalten. Deswegen gehört das beides in die Gruppe Schlaganfall mit hinein. Habe ich das halbwegs treffend zusammengefasst, Martin?
Würde ich vollkommen zustimmen und ich finde, du hast einen ganz wichtigen Aspekt nochmal herausgehoben, denn das ist wirklich ein Notfall. Das bedeutet für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn wirklich akut neurologische Symptome auftreten, wie du sie gerade beschrieben hast, zögern Sie nicht, wählen Sie die 112 und kommen Sie bitte in eine Klinik und am besten auf eine spezialisierte Stroke Unit, wo Sie dann hoffentlich gut behandelt werden können. Und auch das wissen wir, der Outcome, also die klinische Besserung nach der entsprechenden Behandlung in einem spezialisierten Zentrum ist deutlich besser, je schneller Sie kommen und je zeitnäher Sie das eben entsprechend wahrnehmen. Und Lars, du hattest gesagt, was sind die Ursachen? Vielleicht kannst du noch einmal was zu den eigentlich entscheidenden beiden Möglichkeiten der Akutbehandlung sagen, was es da für Möglichkeiten gibt, denn das ist ja auch entscheidend, wie schnell Patienten ins Klinikum kommen und daher der Appell eben auch entsprechend rasch zu reagieren.
Ja, wenn ich ganz noch kurz was zu den Ursachen sagen, ich hatte jetzt erstmal so die Definition zu den Ursachen, ob das jetzt, warum jetzt sozusagen eine Durchblutungsstörung im Gehirn auftritt. Bei dem ischämischen Schlaganfall kann man vielleicht noch kurz nennen, das werden wir später nochmal anreißen oder vertiefen, dass es entweder dadurch entstehen kann, dass man vorher schon Verkalkung der Halsschlagadern hatte oder einen unrhythmischen Herzschlag hat und dann aus dem Herzen Gerinnsel hochschlagen oder es in der Mikrodurchblutung des Gehirns durch chronischen Bluthochdruck zum Beispiel zu Veränderung der Blutversorgung vorher schon gekommen war und sich nur ganz kleine Stellen nicht gut durchblutet hatten. Das sind sozusagen nochmal die tieferen Ursachen des Schlaganfalls. Und die Akutbehandlung ist dann eben, wenn ein solches Blutgefäß irgendwo auf dem Weg zum Gehirn oder im Gehirn selbst verstopft ist, hängt es ganz stark davon ab, wie schnell man in der Klinik ist, was und wie man behandeln kann. Man nennt das Zeitfenster. Es gibt ein therapeutisches Zeitfenster von einigen Stunden. Das hängt auch ein bisschen davon ab, was genau vorliegt. Und man kann dann eben entweder mechanisch durch eine Katheterintervention in die Gehirngefäße vordringen und den Blutpfropfen, den Thrombus rausholen. Und oder entweder in Kombination oder einzeln, man kann das Blut stark andünnen, das nennt sich Lyse-Therapie, und so durch medikamentöse Behandlung den Blutfluss wiederherstellen. Das sind Behandlungen, die aber nur in einem gewissen Zeitraum von einigen Stunden zur Verfügung stehen. Und weswegen eben diese schnelle, wir sagen auch Time is Brain, Behandlung notwendig ist.
Ja, und ich finde, was auch erwähnenswert ist, ist, man hat einige Stunden Zeit für die Behandlung, aber je länger Zeit vergangen ist, desto mehr Nervenzellen werden absterben und desto schlechter wird das Outcome sein. Also ja, je schneller man in der Klinik ist, desto besser wird es möglicherweise ausgehen.
Genau. Dieses Zeitfenster bezieht sich ja nur darauf, dass dann irgendwann gar nicht mehr geht, weil das Risiko, dass man durch ein zu starkes Öffnen des Gefäßes und der Lysetherapie dann zu einer Einblutung zum Beispiel in diese Areale führt und man dann mehr Komplikationen als Nutzen auslöst. Aber ganz genau, dieses Zeitfenster ist nicht 0-1 zu sehen, sondern es gilt wirklich, die Niewiese so schnell wie möglich zu handeln.
Letzte Frage an dich, lieber Lars, bevor wir unseren Gast reinnehmen. Welches Alter haben die Patienten? Ich hatte ja beim letzten Podcast dir meinen Fall des Monats berichtet und ich habe ja von einer jungen Frau berichtet, die durch diese Akutintervention tatsächlich symptomfrei geworden ist und glücklicherweise zu Fuß die Klinik verlassen konnte. Aber ich habe auch gesagt, dass es eher eine Ausnahme, dass es junge Patienten betrifft. Aber wo ist so der Altersdurchschnitt?
Ja, also der Altersdurchschnitt betrifft eher natürlich ältere Patienten im Schnitt. Der Schlaganfall ist die gleich auf oder nach einigen Statistiken sogar häufiger als der Herzinfarkt. Der Herzinfarkt ist ja eher so eine Erkrankung so in den 50ern, der Schlaganfall dann eher so in den 60ern. Und mit dem Alter werden der Gesellschaft holt eben der Schlaganfall tatsächlich auf in der Gesellschaft. Aber das heißt nicht, dass das so sein muss. Es gibt eben Gründe für Schlaganfälle, die im Alter zunehmen, eben die Atherosklerose, die Verkalkung der Gefäße. Aber es gibt eben auch Gründe für Schlaganfall, entzündliche Veränderungen der Blutgefäße oder auch Einrisse der Blutgefäße durch mechanische Situationen, die bei jüngeren Patienten durchaus auch auftreten kann. Und wir haben ja in der Klinik, gerade in unserer Zeit in der Uniklinik, haben wir auch schon Kinder mit Schlaganfall behandelt. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Also mittleres bis älteres Alter grundsätzlich, aber in jedem Alter kann es entstehen, wenn man ein Risiko ausbrütet, von dem man vielleicht noch nichts wusste. Und das ist ja dann auch heute nochmal unser Thema.
Genau, und das lässt mich auf unseren Gast überleiten, der auch ein junger Mann ist. Denn wie du gesagt hast, Jugend schützt nicht vor Schlaganfall. Und lieber Herr Kollege Dirk Heimann, Sie sind selber Arzt, Spezialist für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und für Notfallmedizin, sodass Ihnen das Thema Schlaganfall sicherlich sehr vertraut war. Und Sie haben, ich kann das Datum genau benennen, weil Sie es in einem tollen Buch, dessen Titel ich einmal vorher aufzeichnen möchte, wie ein Wunder, mein Mount Everest hieß Schlaganfall, genau beschrieben haben. Es war nämlich am 6. Mai 2015. Da haben Sie, damals 46-jährig, als sportlicher junger Mediziner, selber einen Schlaganfall erlitten. Und Sie sind so nett und berichten uns aus beiden Perspektiven, nämlich zum einen aus der Perspektive des Mediziners, der sich damit selber über Jahre beschäftigt hat, und dann aber auch als Betroffener. Und daher meine Frage, lieber Heimann, erstmal herzlich willkommen.
Gerne.
Wollen Sie uns einmal schildern, was damals passiert ist?
Kann ich gerne machen. Es war in der Tat, Sie haben es richtig gesagt, lieber Herr Südmeier, der 6. Mai. Ich war eingeladen zu einem Vortrag bei einem großen Unternehmen in Mannheim. Es war ein Pharmaunternehmen. Dort habe ich einen Vortrag gehalten. Und während ich meine eigenen Folien präsentiere, um genau zu sein, die Folie 3, ich weiß das bis heute, habe ich plötzlich gemerkt, dass ich meine eigenen Zahlen nicht mehr lesen kann. Das war wie ein Schielen, aber nicht nebeneinander, sondern untereinander. Kurz danach wurde mir richtig schwindelig. Auf der linken Seite kam es zu Zuckungen von Armen und Beinen. Das nahm nicht etwa ab, sondern wurde immer mehr. Plötzlich merkte ich als Quasselstrippe, ich kann auch gar nicht mehr richtig reden. Das klang dann so wie nach 3 Aperol Spritz im Hirn, also in eine zunehmend lallende Sprache übergehend. Ich habe dann irgendwas erfunden. Ich hätte einen grippalen Infekt und müsste mal kurz eine Pause machen. Das habe ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben getan. Ich konnte in diesem Moment nicht mehr alleine gehen. Das heißt, ich musste an der Wand entlang herausgeführt werden aus diesem Raum, bin dann draußen auf so einer Couch mehr oder minder zusammengebrochen, habe mich in den Mülleimer übergeben und war wirklich echt ziemlich fertig, um nicht zu sagen, so schlimm wie da ging es mir noch nie. Es gab zum Glück einen Betriebsarzt, der kam, der sofort die Symptome richtig zugeordnet hat. Ich habe mir total in die Tasche gelogen und habe gesagt, das ist bestimmt irgendeine Migräne oder so ein Kram. Also ich wusste eigentlich, es ist anders, ich wollte es aber nicht wahrhaben. Meine Sauerstoffsättigung war unfassbar schlecht. Ich bin ständig wieder eingetrübt, eingeschlafen, hatte dann aber das riesengroße Glück. Sie haben es eingangs erwähnt, es war Mannheim, es gibt dort eine sehr, sehr große Stroke-Unit. Seinerzeit war Professor Rizzi, da noch der leitende Arzt, der Chefarzt, der Direktor der Klinik. Dort bin ich hingekommen, die Kollegen waren richtig schnell und das, was wir eben ja auch schon kurz gehört haben, das Zeitfenster, das hat es dann bei mir gebracht, aber auf den Punkt, meine Überlebenschancen unbehandelt waren 9-1, dummerweise gegen mich, und dann mit der Therapie, die dann allerdings lief, ist es ganz anders ausgegangen, als man es hätte erwarten können, was mich freut.
Das freut mich auch sehr, denn sonst hätten wir Sie nicht als so wunderbaren Gesprächspartner hier. Und Sie schildern das wirklich beeindruckend in Ihrem Buch, denn Sie sagen, es war für Sie ein Genickbruch ohne Verletzung. Mhm. Und was Sie auch gerade gezeigt haben oder aufgezeigt haben, ist, dass Sie selbst als Fachmann eigentlich das verdrängt haben und wahrscheinlich ohne den Betriebsarzt möglicherweise selber gar nicht sofort zu 112 gegriffen hätten. Also vielleicht
nicht. Ich wollte nicht, weil ich habe mich in dem Moment gefragt, ich kann mich gut an den Gedanken erinnern, solange ich noch klar war, der kam irgendwie in mir auf, ich will heute Nacht eigentlich zu Hause schlafen. Dass aber in dem Moment eine wirklich monatelange Odyssee beginnen würde, das wollte ich mir gar nicht eingestehen.
Und was ist dann passiert? Dann kam der Notarzt und dann sind Sie auf die Stroke Unit verlegt worden.
Ja, ich wurde da also mit dem Notarzt, Kollegen bzw. der Betriebsarzt hat mich begleitet. Dann sank unterwegs meine Sauerstoffsättigung immer weiter ab. Die war irgendwann so in den 80ern. Ab Mitte 90% ist man ja ganz froh. Bei mir war die dann richtig tief und dann rief also dieser Betriebsarzt. Ich wachte zwischendurch immer wieder auf. Ich war immer so ein bisschen weg und dann wieder da. Dann sagte der zu dem fahrenden Sanitäter, Sie sollten jetzt doch ein bisschen schneller fahren. Ich kam dann in diese Stroke-Unit der Universitätsklinik in Mannheim, wurde relativ schnell von sehr erfahrenen neurologischen Kollegen gesehen. Dann kam raus, dass es eben ein lebensbedrohlicher Schlaganfall war, eine Thrombose, eine Verstopfung einer ganz wichtigen Arterie, der Arteria basilaris im distalen Bereich, also der in Richtung Gehirn dann eben geht. Das war richtig blöd, weil in dem Moment war auch im Kernspin schon zu sehen, der Mann hat, also in dem Fall leider ich, hat ganz, ganz große Versorgungseinbußen im Gehirn. Das war zu dokumentieren. Und danach wurden dann alle relativ schnell ziemlich hektisch. Zu Beginn hat man gesagt, naja, komm, das ist ein jüngerer Typ und hat kein großes Übergewicht und auch sonst nicht so viel. Das wird schon nicht so schlimm sein. War es dann aber doch. die Kollegen haben dann genau das gemacht, was eben kurz schon anklang. Sie haben in einem ersten Schritt dieses Blutgerinnsel aufgelöst, lysiert. Das war der Schritt 1. Das ging ziemlich zügig. Innerhalb nach einer Dreiviertelstunde war das im Grunde bei mir erledigt. Dann waren die Kollegen in Mannheim aber so auf dem Damm, dass sie gesagt haben, wir werden auch schon mal einen Katheter hineinlegen, der ein mögliches Restblutgerinnsel noch evakuieren kann, also so eine Thrombektomie. Dieser Katheter lag dann auch schon. Das habe ich immer nur so halb mitgekriegt. Ich war da ständig irgendwie irgendwo anders und merkte nur, meine linke Seite geht nicht und ich habe gesabbert und konnte alles Mögliche nicht mehr bei mir behalten. Also es war keine schöne Situation. Aber, und das muss ich sagen, bereits ab dem nächsten Tag hat sich dann ein bisschen so eine Besserung eingestellt. Ich hatte ein Schlüsselerlebnis. Ich lag in diesem Bett, in diesem Klinikbett und mir war so schwindelig und es ging mir so dreckig, dass ich im Liegen Angst hatte, aus dem Bett zu fallen, weil ich komplett mal die Kontrolle über mich selbst verloren hatte. Am nächsten Morgen habe ich mich dann gezwungen, im unattraktiven Flügelhemdchen mich hinzusetzen und den Versuch zu unternehmen, mit rechts, links ging ja nicht mehr, irgendwie ein Müsli zu essen. Das lief mir dann komplett wieder aus dem Mund raus. Dann kam eine sehr nette Oberärztin rein, die offensichtlich von der Situation völlig überfordert war und dann zu mir sagte, wir reden über einen Mittwoch, die dann zu mir sagte, Herr Kollege, wenn Sie das hier bis Sonntag überleben, haben Sie ganz gute Chancen. Das meinte die gar nicht böse, sondern eher offensichtlich von der Situation selber überrascht, dass da irgend so ein Typ jetzt verzweifelt versucht, obwohl er eigentlich gar nicht kann, sich im Bett aufzusetzen und das Müsli auf sein Hemdchen zu sabbern. Aber es war für mich natürlich eine sehr einschneidende Situation.
Das Thema, was ich hatte auch neben dem Buch auch mal gesehen, gehört, Sie waren in anderen Podcasts auch schon mal zu dem Thema. Das hatte ich mir auch schon rausgeschrieben. Als Frage möchte ich gleich nochmal darauf eingehen, zu dem Patienten-Arzt-Kontakt. Das würde ich gerne nochmal vertiefen. Ich möchte nur einmal kurz noch unsere Hörer abholen, nochmal fachlich, weil wir versuchen ja Fachleute und Laien sozusagen mitzunehmen. Vielleicht nochmal einmal, wenn ich das noch kurz, Sie da einmal kurz da einhaken darf. Die Arteria basilaris, die ist ja wirklich, also wir kennen ja Schlaganfälle, die eine Hemiparese machen, also eine Halbseitenlähmung, das ist alles schlimm genug, aber die meisten Blutgefäße im Gehirn sind ja paarig angelegt, nur genau die lebenswichtige Arterie, die unseren Hirnstamm, unser Atemzentrum und so weiter mit Blut versorgt, die gibt es nur einmal, das ist die Arteria basilaris. Und wenn die verstopft, ist das ein lebensbedrohlicher Schlaganfall, das muss man hier vielleicht nochmal ganz klar sagen. Und da geht es tatsächlich um Leben und Tod. Und in der Regel kriegt man einen Basilaris-Verschluss, wenn das bei Ihnen der Fall war, auch nicht mit einer intravenösen Lyse auf, sondern muss dann eben diese mechanische Thrombektomie machen. Und da gibt es dann tatsächlich auch ein erweitertes Zeitfenster, schon traditionell, dass man das auch wirklich noch nach dem Zeitfenster von 4, 5, 6, 7 und noch mehr Stunden macht. Das ändert sich ja im Moment auch bei der Mediastenosen oder Mediaverschlüssen auch. Aber das war schon immer so, dass man bei der Basilaris immer schon mehr oder weniger aufs Ganze ging, weil man natürlich da, weil das einfach eine todbringende Erkrankung ist. Das will ich einfach nochmal hier nochmal einschieben. Und das ist schon eine sehr dramatische Situation, die auch medizinisch in der Tat dann auch dramatisch ist. Das muss man hier vielleicht ähnlich wie der Fall, den Herr Südmeier letztens in unserem zweiten Podcast einmal erwähnt hatte, bei der jungen Frau, bei der es ja ganz ähnlich war, wo es eben auch zu Bewusstseinsstörungen kommt und die Patienten rasch ins Koma fallen können und dann muss wirklich alles sehr, sehr schnell gehen. Deswegen auch die Äußerung der Oberärztin, wenn sie das bis morgen geschafft haben, dann haben sie gute Chancen. Aus der Sicht war das eben fachlich gesagt worden.
Ne? Ja, genau.
Lars, in dem Zusammenhang, was du geschrieben hast, ich bringe nochmal ein Zitat aus Ihrem Buch. Sie haben nämlich geschrieben, du fühlst, dein Körper stirbt und du bist noch drin. Können Sie uns einmal nochmal teilhaben lassen, was ist in Ihnen vorgegangen in diesem Moment, als Sie dieses durchlebt haben, diese dramatische Situation?
Also das Zitat, was Sie gerade erwähnt haben, das stammt von der Deutschen Schlaganfallhilfe. Ich bin ja unter anderem als Medizinjournalist über viele Jahre tätig gewesen. Damals war ich für das ZDF tätig und damals suchte die Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe einen Slogan. Und das war einer von denen, die damals in der engeren Auswahl waren. Ich weiß gar nicht, ob es dann geworden ist. Aber genau so war meine Situation. Das heißt, alles das, worauf man sich eigentlich verlassen kann als erwachsener Mensch. Sie können laufen, Sie können reden, Sie können atmen, Sie können sehen. All das konnte ich für mich nicht mehr in Anspruch nehmen. Ich konnte nicht mehr sagen, bin ich jetzt überhaupt noch in der Lage aufzustehen? War ich nicht. Ich war nicht mehr in der Lage, irgendwie mich auch nur einen Schritt vorwärts zu bewegen, ohne einen weiteren Ankerpunkt zu haben. Ich war nicht mehr in der Lage zu reden. Ich war nicht mehr in der Lage, bis 30 zu zählen. Also genau das, was wir eben gehört haben, diese Bewusstseinsstörung, die habe ich an mir schon ganz, ganz deutlich gemerkt und ausgeprägt gespürt. Also mein Körper ist praktisch immer dann, wenn ich wieder helle Momente hatte, ist der wirklich vor mir hingestorben. Und ich, das war eben das Problem. Sie wachen am nächsten Tag auf und wissen nicht, was geht denn heute wieder? Ich habe wochenlang gebraucht, bis ich alleine wieder lesen konnte. Also ich wünsche das niemandem, über Wochen oder Monate hinweg ständig Doppelbilder zu haben. Das ist, ja. Also ich wusste das vorher, dass es das gibt, natürlich. Man geht mit Patientinnen und Patienten um, die das haben. Plötzlich war ich das dann selber. Und da muss ich sagen, hat sich danach auch viel in meinem Verhältnis zu Patientinnen und Patienten auch mit ganz anderen Erkrankungen verändert.
Da wird Herr Voltaire tatsächlich eine Frage zu haben. Ich merke, er drängt. Ich habe aber noch ich habe eine letzte Frage an Sie, Herr Heimann. Denn, also bevor Herr Voltaire dran ist, ich habe noch mehr Fragen. Aber eine Frage habe ich, weil wir über die Ursachen gesprochen haben. Und Sie waren ein junger, fitter Mann. Welche Ursache lag bei Ihnen vor? Würden Sie uns das verraten?
Ja klar, bei mir war das ein sogenanntes Vorhofflimmern, was eben ja auch schon kurz anklang. Das heißt, mein Herz hat ab und zu unregelmäßig geschlagen und dadurch haben sich eben diese kleinen Blutgerinnsel gebildet im Herzen, die dann mit dem Blutstrom irgendwann auf die Reise gegangen sind und eben diese Arteria basilaris verstopft haben. Das war aber gar nicht klar. Mir war das nicht klar vorher, sonst hätte ich drauf geachtet. Man kann ja heute mit Blutverdünnern zum Beispiel sehr gut verhindern, dass dann so ein Schlaganfall auftritt. Ich wusste das aber gar nicht. Das heißt, ich hatte diese Chance nicht, das im Grunde an mir selber zu erkennen, Klammer auf. Auch das wissen wir als Ärzte, dass viele, viele Menschen das eben nicht spüren, Klammer zu. Selbst in Langzeit-EKGs, die danach gemacht wurden, also 48 Stunden wurden die Herzströme abgeleitet, ist das nicht aufgefallen und zwar in mehreren davon. Das heißt, ich war über Wochen hinweg jemand, der im Grunde rumlief und keiner wusste, warum hat dieser Typ nun einen Schlaganfall bekommen. Es gab dann ein experimentelles EKG über 30 Tage, in dem ist es auch nicht aufgetreten. Das heißt, auch da ist nichts rausgekommen. Und irgendwann, Monate später, sitze ich am Schreibtisch zu Hause, versuche irgendwas zu machen, mehr oder minder sinnentleert, und merke plötzlich, hups, jetzt ist ja mein Puls gerade nicht so toll. Dann bin ich an meinen eigenen Notfallrucksack gegangen, der war noch so ein bisschen verstaubt, habe das EKG rausgeholt. Die Kinder hatten inzwischen die Batterien für die Fernbedienung geklaut. Ich musste die dann mühevoll wieder zurückerobern. Habe mir selber das EKG abgeleitet und ein lupenreines Vorhofflimmern gesehen. Ja. Das heißt, dieses Vorhofflimmern war bei mir der Grund.
Ja, das ist also anschaulicher kann man das ja nicht schildern. Das ist einfach das auch der Grund, warum Sie natürlich da haben, dass Sie das einfach so toll darstellen können. Und wenn ich da nochmal einhaken darf, nochmal die Relevanz der Diagnose Vorhofflimmern. Ich meine, das ist ja eine häufige Sache. Die Risiken sind hoher Bluthochdruck, aber auch eine Corona-Herzkrankheit. Und es nimmt natürlich auch im Alter zu. Und man kann das natürlich auch als jüngerer Mensch haben. Und man weiß es einfach nicht. Und für die Laien nochmal, Vorhofflimmern an sich ist ja jetzt keine gefährliche Art von Herzrhythmusstörung, sondern es wird dadurch gefährlich, dass sich eben das Herz nicht rhythmisch oder der Vorhof nicht rhythmisch kontrahiert und dann sozusagen Toträume, Flüssigkeitstoträume entstehen und man da sich dann eben Gerinnsel bilden und die dann wiederum ins Hirn hochschlagen. Und wenn jemand einen Schlaganfall hat, ist unsere Aufgabe ja auf der Schlaganfallstation, das rauszufinden, warum hatte der Patient einen Schlaganfall. Und der Standard sieht ja vor, dass man 72 Stunden das EKG, die Herzströme monitort, um zu gucken, hat jemand Vorhofflimmern. Und Sie schildern das ganz toll, dass es eben oft so ist, dass das dann wieder zurückschlägt und man den Patienten immer dann nicht identifiziert. Das ist aber für die weitere Behandlung wichtig, weil man die Blutverdünnung, die man dann zur weiteren Prophylaxia dann geben sollte, darauf auslegt, ob jemand Vorhofflimmern hat oder eben halt nicht. Ne? Und was ja im Moment die Leitlinien empfehlen, ist, dass man wiederholte Langzeit-EKGs, wenn es geht, auch über 48 Stunden macht. Aber selbst das hat das ja bei Ihnen nicht detektiert. Ja. Und was wir machen, relativ frühzeitig bei uns, da bin ich auch ganz glücklich, dass unsere Klinik das wirklich anbietet, unsere Kardiologen, dass wir auch bei den Patienten, die zum zweiten Mal zu uns kommen, wo wir wirklich sagen, da muss ein Vorhofflimmern sein, dass man bei denen dann auf der Station tatsächlich einen Event-Recorder einbaut, unter die Haut schießt ein kleines EKG, was Wochen bis Monate den Herzrhythmus aufzeichnet, weil man muss da hartnäckig bleiben und versuchen herauszufinden, warum hat jemand das. bei gewissen Konstellationen, wenn man sich sonst nicht anders erklären kann, weil man sonst ja das Risiko hat, dass es wiederkommt, dass man einen erneuten Schlaganfall bekommt. Und da würde ich gerne einfach nochmal Sie als Betroffenen fragen. Also ich kann mir vorstellen, wenn man das jetzt so einmal gehabt hat, so ein dramatisches Erlebnis, die können ja gleich auch nochmal den weiteren Verlauf schildern, hat man dann aber dann dauerhaft Angst, dass es einfach nochmal kommt? Also fährt man da die ganze Zeit diesen Film, ich habe da eine Rhythmusstörung und ich habe einfach wahnsinnig Angst vor einem erneuten Schlaganfall?
Zu Beginn war das schon so. Ich meine, Sie stehen ja, ich selber stand ja wirklich an dem Abgrund im Sinne von und wusste ja selber in den wenigen wachen Momenten, das kann jetzt auch noch einen Meter weiter nach vorne gehen, wie immer man diesen Abstand zum Jenseits dann beschreiben möchte, in Zentimetern oder Metern. Aber ja, da hatte ich Ängste, gerade auch um meine Familie, um meine Zukunft, wie wird das alles weitergehen. Das hat sich irgendwann aber gedreht. Ich habe das für mich mal Genesungstrotz genannt. Ich kannte ja die Statistiken genauso, wie Sie sie eben berichtet haben. Das heißt, das Risiko, dass ich einen erneuten Schlaganfall vielleicht mit tödlichem Ausgang bekomme, der war ja gar nicht so niedrig. Und zweitens, was fast sicher war, war ja eine schwerste Behinderung, die danach bleiben würde. Also das waren ja schon Dinge, die im Raum standen, nicht erfunden, nicht überbetont, sondern die einfach leider die Statistik für sich im Grunde ausweisen. Ich habe später durch diesen Genesungstrotz, ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich bin fest davon ausgegangen, wenn ich jetzt richtig viel trainiere, wenn ich richtig viel mache, wenn ich im Grunde alles anders mache, als die neurologische Rehabilitationskollegen mir das vorschlagen, im Sinne von viel intensiver, viel mehr, mich viel mehr fordern, dieser Mount Everest, Herr Südmeier, den Sie zu Beginn erwähnt haben, das wurde dann mein Bild, obwohl ich nichts mit Bergsteigen zu tun habe. Todeszone über 8000 Meter, da ist den Leuten auch schwindelig, sie können sich nicht richtig bewegen, die driften weg. Das war für mich das Bild im Sinne von, wer da oben ist, der muss auch wieder runter. Und das ist das, was mir dann droht. Also ich hatte zu Beginn Angst, später wurde es eher so ein naiver Genesungstrotz, das kriegst du wieder hin.
Darf ich nochmal eine Frage stellen, Martin? Oder?
Ja. Jederzeit.
Ja, weil Sie das ja in dem, ich hatte es, wo ich, irgendwo hatte ich das aufgeschnappt von Ihnen, ob es im Buch war oder im Podcast, weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber was Sie, das betrifft jetzt die Genesungsphase, die Sie jetzt auch mehrmals angesprochen haben. Vielleicht können Sie die nochmal schildern, wie Sie die erlebt haben und auch nochmal jetzt vielleicht nochmal das Thema Kommunikation mit dem Behandler, was Sie da beschrieben haben, war ja, dass ihnen das alles zu paternalistisch war und dass immer Leute ihnen geraten haben, was gut für sie ist und niemand mal sie gefragt hat, was jetzt ihr individuelles Ziel ist, was sie denken, was sie jetzt erreichen wollen. Und ich glaube, das ist auch für uns Ärzte wichtig, das da mal zuzuhören, wie sie das erlebt haben. Vielleicht können Sie da nochmal diesen Genesungsprozess und die Kommunikation mit den Behandlern nochmal schildern, was ihnen da aufgefallen ist und was auch Sie dazu bewogen hat, vielleicht in Ihrem Alltag mit Patienten was zu verändern.
Also ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie das fragen, weil das ist für mich in der Tat ganz wichtig geworden in der persönlichen Erkenntnis. Sie haben es eben schon gesagt, ich rede jetzt mal nicht von der Stroke Unit, da geht es nur ums Überleben und aus dieser Klinik, wie Herr Südmeier es zu Beginn sagte, möglichst zu Fuß oder zumindest im Rollstuhl wieder rauszukommen. Aber während der Rehabilitation, die ich ja auch hatte, sowohl stationär als auch ambulant, hat mich niemand, Betonung liegt auf niemand, zu keinem Zeitpunkt gefragt, was ich eigentlich möchte. Also ich bin ja selber ein Palliativmediziner, der sich auch mit sehr und schwer kranken Menschen befasst. Und da ist immer die Frage, was möchte dieser Mensch? Nicht Patient, nicht Patientin, was möchte dieser Mensch? Ich war in der Reha, das kann ich jetzt in der Rückschau sagen, ich war so ein typischer Fall. Da kommt ein Schlaganfalltyp, der uns um die Ecke, wir machen mit dem genau das gleiche Reha-Programm wie mit allen anderen. Wir fragen uns gar nichts. Wir fragen uns nicht, ob unser Angebot stimmt. Wir fragen uns nicht, ob dieser Mensch vielleicht etwas anderes braucht, wo wir ihn oder sie abholen müssen. All das ist nicht passiert. Und das Zweite, was ich für mich gelernt habe, ist, ich glaube, wir Ärztinnen und Ärzte orientieren uns viel zu sehr an den Befunden. Wir fragen uns gar nicht so richtig, was ist denn das für eine Persönlichkeit? Wie ist die denn im normalen Leben, 99,9% des Lebens finden außerhalb von Krankenhäusern statt, wie ist denn dieser Mensch eigentlich drauf? Wie geht er mit Problemen um? Wie meistert er oder sie Herausforderungen? Das wurde nicht gefragt. Das heißt, sich zu überlegen, wie muss ich mein Gegenüber eigentlich ansprechen, um ihn maximal zu motivieren? Ich darf Ihnen ein Beispiel nennen. An dem ersten Tag in der stationären Reha, Ich konnte, wie gesagt, so gut wie nicht laufen, wurde mir ein Rollator angedient. Und dann sagte dieser Mensch, wissen Sie was, Sie sehen gut aus und man merkt ihn gar nicht an, dass Sie so gebrechlich sind. Das müssen wir jetzt den Leuten mit diesem Rollator mal zeigen. Und ein gutes Pferd springt nie höher, als es muss, sagt er zu mir. Da sage ich, vielen Dank, das war die letzte Minute meines Lebens, in der ich einen Rollator verwendet habe. Der war absolut sinnvoll. Das ist gar keine Frage. Nur, wie wurde ich als Mensch, als kranker Mensch, als jemand, der nicht die objektive Sicht auf die Dinge haben kann, sondern in dieser Subjektivität und in dieser Existenzbedrohung steckt, wie muss ich mit dem umgehen? Und das ist meine ganz persönliche Lernkurve gewesen. Ich möchte erstmal versuchen, meine Patientin, meinen Patienten zu verstehen und zu fragen, was möchten Sie denn eigentlich? Und das ist häufig was ganz anderes als das, was mir eine vermeintliche Evidenz vorgibt. Weil ob die Evidenz, die Beweiskraft, die Studienunterlegung für den Betroffenen einen Wert hat, ist eine ganz andere Frage.
Ja, in diesem Zusammenhang, Sie haben gesagt, Sie haben das Dunkle kennengelernt.
Absolut, ja.
Und offenbar hat Ihr Handeln auch in Ihrer ärztlichen Profession geändert. Also Ihr Umgang und Ihr Zugang zu Betroffenen. Nicht nur Schlaganfall betroffen, sondern dann eben zu Menschen mit einer Erkrankung. Ich sage jetzt gar nicht Patientinnen und Patienten. Das haben Sie gerade eindrücklich geschildert. Und gibt es vielleicht auch noch eine Botschaft? Oder anders gesagt, wie geht es Ihnen jetzt, Herr Heimann?
Also mir geht es jetzt insgesamt wieder sehr, sehr gut. Ich kann jetzt nicht alles machen, was ich vorher konnte. Ich habe auf der linken Seite, wir nennen das Residuen, also durchaus Einschränkungen. Ich war ja zum Beispiel mal in der Herzchirurgie tätig, das könnte ich alles nicht mehr machen. Ja? Weil mit der linken Seite bin ich feinmotorisch schon schlechter. Was ich besonders merke, ist, dass ich schneller erschöpfbar bin als früher. Ich bin früher mit 4-5 Stunden Schlaf nachts ausgekommen, jetzt bin ich locker bei 8-10. Und ich merke auch, was typisch ist für so eine Fatigue, für so eine schnellere Erschöpfbarkeit, selbst leichtere Anforderungen, also wenn ich jetzt mal zum Beispiel joggen gehen würde, was mittlerweile auch wieder alles geht. Aber wenn ich das tue, bin ich vollkommen anders erschöpft, als ich das vorher war. Also das merke ich schon. Was ich auch merke, ist, wenn ich müde werde, wird mir ab und zu schwindelig. Was ich auch merke, ist, dass ich dann Sehstörungen bekomme. Also damit lässt sich im Alltag sehr, sehr gut umgehen. Aber es wäre jetzt auch nicht wahr zu sagen, mir geht's genauso wie davor. So ist es nicht. Ja, dennoch ist es ein Happy Ending und Sie haben Hermann Hesse zitiert, niemand ist dunkle, der nicht das Weise kennt, dieses Gedicht Im Nebel. Ich war gerade im Osterurlaub, habe dort in Montagnola im Tessin sein Museum nochmal besucht. Ich finde, das ist ein ganz spannendes Gedicht. Niemand ist weise, der nicht das Dunkle kennt, weil ich glaube, dass es unsere Sicht auf Schwäche eigentlich anders nochmal relativiert. Wir als Ärzte sind alle gewohnt, als die Macherinnen im weißen Kittel durch die Räume zu sausen und unseren Patienten dann zu sagen, wo es lang geht. Aber wenn Sie selber mal in der Situation waren, dass Sie existenziell bedroht sind, dass Sie nicht mehr die Freiheitsgrade haben, sondern Sie müssen sich die wieder erkämpfen, auf der anderen Seite der Nadel sein. Das war schon etwas, da muss ich sagen, wow, das hat meine Sicht auf die Medizin verändert. Es hat mich eher dazu gebracht, zu sagen, ich möchte mehr verstehen, was mein Gegenüber möchte. Und das ist eine der ersten Fragen, die ich auch vielen meiner Patienten und Patienten stelle. Also ein Beispiel, wenn Sie jemanden mit einer rheumatoiden Arthritis, einer Gelenkentzündung haben, dann sagt Ihnen das Lehrbuch, behandle den gut antientzündlich und gut mit Schmerzen und der soll sich bitte nicht überfordern. Aber was machen Sie denn, wenn Sie einen Familienvater haben, der seit 20 Jahren mit seinen Kindern, jetzt älteren Kindern, in die Alpen fährt? Das sollte der eigentlich gar nicht tun, um da zu wandern mit seiner rheumatoiden Arthritis. Heute gehe ich anders mit ihm um. Heute frage ich, ist Ihnen das denn sehr wichtig? Möchten Sie das tun? Und wenn dann mein Gegenüber sagt, ja, mir ist es total wichtig, es ist eine Familientradition, ich möchte das gerne machen, das ist ein super Kontakt zu meinen Kindern, dann überlege ich mit meinem Patienten, wie kann ich Ihnen für diese Zeit mit einer Schmerztherapie so helfen, dass Sie das hinkriegen, auch wenn wir wissen, dass das vielleicht für den langfristigen Verlauf Ihrer Rheumaerkrankung gar nicht so sinnvoll ist, was Sie da tun. Aber das Entscheidende ist, was möchte mein Gegenüber und nicht, was halte ich für das Richtige?
Ich habe noch eine letzte Frage und nochmal vielen Dank für Ihre eindrücklichen Schilderungen. Gibt es eine Botschaft, die Sie an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vermitteln wollen? Denn es geht Ihnen ja wirklich deutlich besser. Wie gelangt man dahin? Welche Botschaft geben Sie?
Gute Frage. Also für mich war das selber, ich habe mich das oft gefragt, ich wurde das auch immer wieder gefragt. Eine ist sicher so, Failure is not an option, also dieses Aufgeben ist keine Option, ist ja ein Zitat von Gene Kranz, das war der Flight Director von Apollo 11 und Apollo 13. Viele kennen ja diesen berühmten Film mit Tom Hanks unter anderem. Und dieser Gene Kranz war der, der dann gesagt hat, wir bringen diese Astronauten zurück. Ein Fehler, ein Versagen, Failure is not an option, das ist keine Option. Das ist sicher die eine Botschaft. Die zweite für mich ist, es gibt keine Stichtage. Diese Stichtage im Sinne von nach einem Jahr, da passiert sowieso nichts mehr, das stimmt alles nicht. Es geht nur langsamer nach einem Jahr. Das ist die zweite Botschaft. Und die dritte Botschaft ist, es ist nicht ganz einfach, diese ganz starken Einschränkungen, die so ein Schlaganfall mit sich bringt. Das ist ja was anderes als ein Herzinfarkt, weil es direkt ihre Persönlichkeit und ihre Psyche betrifft. Sie verändern sich. Ich selber habe an mir gemerkt, ich war in der Zeit depressiv, musste da erstmal wieder rauskommen. Das sind ja alles keine Kleinigkeiten, sondern plötzlich sind sie betroffen. Und meine Botschaft ist, finden Sie Menschen, mit denen Sie sich darüber offen austauschen können. Reden Sie darüber. Mir ist das während meiner eigenen Zeit nicht ganz so gut gelungen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe wirklich lange gebraucht, um zu akzeptieren, rede über deine eigenen Schwächen. Gerade auch mit meinen Kindern. Die habe ich lange da rausgehalten. Die waren alle so in der Pubertät, Pi mal Daumen. Das habe ich viel zu spät gemacht, die intensiv einzubinden, weil ich immer noch für mich selber dieses Bild des starken Familienvaters haben wollte. Also meine Botschaft ist, nicht aufgeben, es gibt keine Stichtage und insgesamt offen über die eigenen Probleme auch zu reden und nicht aufzugeben.
Ja, Sie sehen uns sprachlos sozusagen, weil man kann das eigentlich gar nicht besser zusammenfassen und beenden. Und ich würde sagen, uns bleibt Ihnen einen ganz herzlichen Dank auszusprechen, das so für uns zu schildern und unseren Hörerinnen und Hörern uns zu bedanken, dass sie zugeschaltet haben und sich das angehört haben. Ich denke, wir können das als Schlusswort so stehen lassen, als tolle Zusammenfassung, Martin, was denkst du?
Ja, also vielen Dank, Herr Heimann, das war wirklich bewegend und hilfreich, glaube ich, für viele Betroffene und auch Menschen da draußen, die das gehört haben und sich auch wissen zu verhalten, wenn es ihnen dann selber vielleicht einmal so ergeht, was wir nicht hoffen, aber dann wissen sie auch, dass man es eben auch gut behandeln kann, wenn man rasch reagiert. Vielen Dank an Sie, lieber Herr Heimann. Und vielen Dank an dich, lieber Lars. Und jetzt enden wir. Sie sind in Mainz, Herr Heimann.
Ich bin in Mainz, ja.
Also in Mainz, in Kempen und in Potsdam und wünschen unseren Zuhörern und Zuhörern noch einen wunderschönen Abend oder Tag, wann immer Sie auch zugehört haben. Dankeschön.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.